ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Vögel zwitschern, der Wind rauscht durch die Bäume. Etwa 30 Minuten fährt man mit dem Auto vom Stadtzentrum Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha, hierher. Der Ort wirkt friedlich. Doch nur wenige haben ihn lebend verlassen. Rund 20.000 Menschen wurden hier ermordet, auf einem der sogenannten Killing Fields. Wer den Ort besucht, wird von einem Audioguide durch die Chung Ek Völkermord-Gedenkstätte geführt.
Am 17. April 1975 marschierte Pol Pots Armee in Phnom Penh ein. Sie nannten sich die Khmer Rouge, die Roten Khmer. Die Khmer sind die größte Bevölkerungsgruppe in Kambodscha. Und rot war natürlich die Farbe des Kommunismus. Innerhalb von 48 Stunden schlossen die Roten Khmer sämtliche Schulen, Bürogebäude, Gebetsstätten, Unterhaltungsorte, Krankenhäuser, Fabriken und Polizeiwachen. Alle Männer, Frauen und Kinder in den Städten wurden ohne Rücksicht auf Alter oder Gesundheitszustand gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Familien wurden getrennt und in verschiedene Richtungen deportiert. Innerhalb von 3 Tagen waren alle Städte entvölkert.
3 Jahre, 8 Monate und 20 Tage dauerte die Schreckensherrschaft der kommunistischen Roten Khmer. Unter der Führung von Pol Pot löschten sie zwischen 1975 und 1979 fast ein Viertel der kambodschanischen Bevölkerung aus. Etwa 2 Millionen Menschenleben. In der Mitte der Völkermord-Gedenkstätte steht eine buddhistische Stupa. Ein 17 Meter hoher, rechteckiger Turm mit einem kunstvoll verzierten Dach. Hinter den hohen Glasscheiben stapeln sich tausende Schädel und Knochen, aufgetürmt über mehrere Etagen bis in die Spitze. Menschen beten, legen Blumen nieder. Das Gedenken hat seinen Platz auch in den Privathäusern der kambodschanischen Bevölkerung. Etwa bei dem 78-jährigen Kai Lien U.
Bis heute in meinem hohen Alter bedauere ich es, dass ich meinen Eltern nie Danke sagen konnte. Ich vermisse meine Eltern so sehr.
In seinem Wohnzimmer hat er ihnen einen kleinen buddhistischen Tempel gebaut. Mit ihrem Bild, umgeben von Blumen, Kerzen und Opfergaben. Viele Überlebende haben sich dem Buddhismus gewidmet, um Antworten zu finden. Der Glaube, dass die Schuldigen in ihrer Religion mal für ihre Taten bestraft werden, gibt ihnen Mut, auch ohne ein Gerichtsurteil. In einem Baum auf dem Gelände hingen damals große Lautsprecher in den Ästen. Sie beschallten ganz Chung Ek mit revolutionären Liedern. Die Musik diente dazu, die Schreie der Menschen zu übertönen, die hier ermordet wurden. Mit Äxten, Messern oder Spaten, mit den primitivsten Mitteln. Unter den Roten Khmer galt der Spruch, lieber einen Unschuldigen töten, als einen Feind aus Versehen verschonen. Die Roten Khmer wollten einen Neustart, sozusagen im Jahr Null, ohne Geld und Privatbesitz. Pol Pot malte sich einen Agrarstaat aus, der von Bauern angeführt wird. Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte waren der Feind. Ebenso Mitarbeitende der alten Regierung, buddhistische Mönche oder ethnische Minderheiten. Es konnte schon reichen, weiche Hände zu haben oder eine Brille zu tragen, um von den Roten Khmer als Intellektueller und damit als nichtsnutzig zu gelten, als Parasit, als Feind der Revolution. Die aus den Städten vertriebenen Menschen wurden gezwungen, Tag und Nacht auf Feldern zu arbeiten. Essen gab es jedoch wenig, moderne Landwirtschaft und deren Errungenschaften waren verboten. Viele Menschen verhungerten, starben an Überarbeitung oder wurden auf brutalste Weise hingerichtet, wie auf den Killing Fields außerhalb von Phnom Penh. Kai Lien U leidet wie viele Kambodschaner unter mentalen Problemen. Aber professionelle Hilfe geholt hat er sich nie. Dabei gibt es ein wachsendes Hilfsangebot in Kambodscha, wie von der Organisation TPO, der Transcultural Psychosocial Organization Cambodia. Sie wurde bereits 1995 gegründet und ist die führende Nichtregierungsorganisation des Landes im Bereich mentaler Gesundheit. Wenn man das Gebäude betritt, schaut man in einen langen Flur mit Sitzbänken. Davon gehen 7 Türen ab, Räume zum Reden mit Stühlen, Tisch und Whiteboard. Der Psychologe Poik Panya arbeitet dort seit 18 Jahren.
Ein Trauma ist keine psychische Krankheit, sondern resultiert aus einem traumatischen Ereignis.
Wie der Schreckensherrschaft der Roten Khmer und den Grausamkeiten, die Menschen damals erlebt haben oder mit ansehen mussten. Trauma entstehen auch nach schweren Naturkatastrophen, einem schlimmen Unfall oder Gewalterfahrungen. Menschen würden auf ein traumatisches Ereignis auf drei Arten reagieren, so Panya. Die einen kämpfen, die anderen rennen weg, die nächsten erstarren. Ob sich ein Trauma entwickelt habe, sehe man erst nach Monaten, wenn die Symptome lange anhalten. Typische Symptome seien Depressionen, Angstzustände oder posttraumatische Belastungsstörungen.
Like depressions, anxiety and post-traumatic stress disorder.
Die Zeit der Roten Khmer liegt nun zwar 50 Jahre zurück, dennoch zeigten sich diese Symptome bis heute. Denn Traumata können über Generationen weitergegeben werden. Die Forschung beschäftigt sich seit einiger Zeit damit. In Europa etwa im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik. Darum geht es auch in der Das Wissen-Folge Traumata der NS-Zeit, wie sie Kriegskinder und Enkel belasten.
Wenn zum Beispiel ein Elternteil etwas Traumatisches erlebt hat und unter einem Trauma leidet, kann sich dieses auf die Kinder übertragen.
Das passiert über die Gene, aber auch über Verhaltensweisen und Erzählungen. Das kann Psychologe Poik Panya in seiner eigenen Familie beobachten.
Meine Mutter hat das Regime erlebt. Als ich mit ihr zusammengelebt habe, war sie immer sehr vorsichtig, sehr beschützend, hat mich überbehütet. Und dann hat sie immer gesagt, mach nichts, was mit Politik zu tun hat, beteilige dich nicht an Demonstrationen, weil sie Angst hatte, mich zu verlieren, wegen ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit.
Seine Kinder würde sie heute ebenso behandeln. Eltern oder Großeltern könnten als Folge der traumatischen Erfahrungen auch nervös oder gewalttätig sein, hätten Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Entscheidungen zu treffen oder zögen sich aus der Familie zurück. Diese Verhaltensweisen könnten sich Kinder abschauen und in ihr eigenes Leben übertragen. Was der Psychologe ebenfalls beobachtet, dass viele Ältere nicht über das Erlebte sprechen wollen, um ihre Familie nicht mit ihrem Schmerz zu belasten.
Aber aus einer psychologischen Perspektive ist Reden ein Weg der Heilung. Doch Kambodschaner wollen die Vergangenheit nicht ausgraben und ihr Inneres offenlegen. Sie unterdrücken es, sodass es an der Oberfläche okay aussieht, aber darunter klafft immer noch eine große Wunde.
Einige Überlebende klagen bis heute über körperliche Schmerzen, obwohl die Wunden längst verheilt sind. Auch das seien psychische Schmerzen, so Poik Panya.
Sie klagen über chronische Schmerzen, über Wunden. Wenn jemand gefoltert wurde, ihm wurde zum Beispiel immer wieder auf den Kopf geschlagen oder er wurde mit einem Messer verletzt. Die Wunde ist eigentlich verheilt, aber der Körper sendet immer noch den Schmerz.
Laut TPO leiden etwa 40% aller Kambodschaner unter mentalen oder psychischen Problemen. Diverse Studien kommen zu dem Ergebnis, dass es in Kambodscha verhältnismäßig viele Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung gibt. Die Arbeit der Organisation wird unter anderem von der deutschen GIZ unterstützt, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Der Kambodschaner Hien war zur Zeit des Regimes noch nicht geboren. Er wohnt ganz in der Nähe der Gedenkstätte Chung Ek und ist schon zum dritten Mal hier.
Ich denke, wir sollten unsere Geschichte kennen, was unsere Anführer falsch oder richtig gemacht haben. Alles heute baut darauf auf. Wir können es nicht verstecken.
Hien ist mit seinem Neffen aus den USA unterwegs. Hat er die Geschichte der Roten Khmer vorher gekannt?
Na, nicht genug, denke ich. Nicht genug. Ich hätte mehr wissen sollen. Ich komme aus den USA und ich denke, ja, wir hätten davon erfahren sollen. Es ist ein bisschen seltsam, dass unsere Regierung nie, ich meine, es scheint, dass wir ein bisschen spät dran sind, um etwas über die Geschichte hier zu erfahren.
Den Amerikanern wird eine Mitschuld am Aufstieg der Roten Khmer gegeben. Sie haben während des Vietnamkriegs zwischen 1955 und 1975 fast 3 Millionen Tonnen Bomben über Kambodscha abgeworfen. Mehr als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Damit wollten sie im Kalten Krieg vor allem vietnamesische Kommunisten und deren Versorgungspfade treffen, die teilweise durch kambodschanisches Gebiet führten. Doch durch die Bombenangriffe und deren Folgen verloren nach Schätzungen Hunderttausende Kambodschaner ihr Leben, noch mehr Menschen ihr Zuhause, ihre Felder und damit ihre Lebensgrundlage. Das führte zu wachsender Wut in der Bevölkerung und einer gleichzeitig zunehmenden Popularität radikaler Gruppen wie den Roten Khmer, die zum Teil aus der kommunistischen Partei entstanden und zur Guerilla-Bewegung wurden. Zudem unterstützten die USA 1970 den Putsch gegen den populären König Norodom Sihanouk durch General Lon Nol. Dadurch wurde Kambodscha weiter destabilisiert. Der König verbündete sich daraufhin mit den Roten Khmer, was die Gruppe weiter stärkte, erklärt der kambodschanische Historiker Pang Pong Rasi.
Die Menschen haben den König geliebt, daher sind sie seinem Ruf gefolgt.
Der Putsch führte zu einem Bürgerkrieg im Land. Der König wollte mit Hilfe der Roten Khmer General Lon Nol besiegen und zurück an die Macht. Thai Hien hat damals als Soldat auf Seite der Roten Khmer gekämpft. Er sitzt auf einer erhöhten Sitzfläche aus Holz in seinem einfachen Haus auf dem Land, etwa 3 Stunden entfernt von Phnom Penh.
Jeder von uns war bereit zu sterben. Es war eine Ehre, das Land zu verteidigen. Wir waren stolz zu kämpfen.
Seine 2 Kinder waren noch ganz klein, als er sich den Roten Khmer anschloss. Seine jüngste Tochter erst 3 Monate alt. Erst 1979, nach Ende des Regimes von Pol Pot, hat er sie wiedergesehen. Songs wie dieser besangen den Mut der Männer, die als Soldaten in den Kampf zogen. Thai Hien sagt, er habe nur Befehle ausgeführt. Ein richtiges militärisches Training hätten sie nicht bekommen. Doch zu Hause bleiben sei für den damals 22-Jährigen keine Option gewesen. Als Farmer wäre er verhungert. Als Soldat bekam er immerhin Reis zu essen statt wässrigen Porridge. Trotzdem sei sein Leben nicht mehr wert gewesen als das eines Hundes, so erzählt er es. Rückblickend bezeichnet er die Taten der Roten Khmer als Völkermord. Er habe gesehen, wie unzählige Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Über seine eigenen Taten schweigt er. Er rechtfertigt sich nicht, kritische Nachfragen umgeht er. Schon damals während des Kampfes gegen General Lon Nol stand Pol Pot an der Spitze der Bewegung, war Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kambodschas, die später als Partei des Demokratischen Kampuchea bekannt wurde.
Niemand durfte ihn beim Namen nennen. Er hat gesagt, nutzt den Begriff Angkor,
erklärt Historiker Rasi. Angkor heißt übersetzt schlicht Organisation. Das heißt, die Bevölkerung wusste nie richtig, mit wem sie es zu tun hatten, von welcher Person die Befehle kamen, dass Pol Pot an der Spitze der Roten Khmer stand. Es hieß immer nur, Angkor hat das befohlen, Angkor will, dass er dies und das tut.
Als der König erkannt hatte, welche Ideologie Pol Pot verfolgt, war es zu spät. Es hatte sich schon zu viel zu schnell verändert. Und Pol Pot hatte Fotos von seiner Führungsriege mit dem König und er hat den Menschen diese Fotos gezeigt, um zu demonstrieren, er und der König stehen auf der gleichen Seite.
Pol Pot, oder auch Bruder Nummer 1 genannt, wurde vermutlich im Mai 1925 in eine wohlhabende Bauernfamilie geboren, mit 9 Kindern. Er selbst war das 7. Kind. Nach der Schulzeit auf dem Land ging er nach Phnom Penh, sah erstmals den Unterschied zwischen dem Leben auf dem Land und in der Stadt. Er mochte das Leben in der Stadt nicht und kritisierte den Reichtum der Menschen dort, während die Bauern auf dem Land in seinen Augen härter arbeiteten, aber trotzdem arm blieben. In den 1940er Jahren führte ihn ein Stipendium nach Paris, um Elektrotechnik zu studieren. Dort setzte er sich intensiv mit den unterschiedlichen kommunistischen Denkweisen auseinander. Am meisten begeisterten ihn jedoch die Ideen von Mao Zedong, dem chinesisch-kommunistischen Revolutionär und Gründer der Volksrepublik China. Aus all dem formte Pol Pot seine Idee für ein neues Kambodscha. Der kambodschanische Ökonom Khin Pier hält den Kommunismus Pol Pots für besonders extrem.
Es war das schrecklichste, das radikalste kommunistische Regime der Welt. Das einzige Regime, das den Markt, das ökonomische System komplett abgeschafft hat. Es gab kein Geld, keine Industrie, keinen Tourismus, keine internationalen Beziehungen, ausgenommen mit China und Nordkorea.
Der Überlebende Kai Lien U erinnert sich an den Tag, als die Roten Khmer die Hauptstadt Phnom Penh eroberten. Am 17. April 1975. Er war damals Anfang 20, als die Roten Khmer ihn und seine Familie aus ihrer Heimat Phnom Penh vertrieben.
Die Straßen waren voller Menschen, daher kamen wir nur sehr langsam voran. Während ich lief, sah ich Krankenhauspatienten, die tot am Straßenrand lagen. Einige schoben Krankenhausbetten mit Patienten über die Straße, weil es keine Ärzte mehr im Krankenhaus gab.
Er hatte damals eine Rikscha, ein dreirädriges Fahrrad, in der er seine Eltern raus aus der Stadt fuhr. Er war der älteste Sohn, 6 Brüder hatte er, der jüngste war gerade mal 1 Jahr alt. Nach mehreren Tagen Fußmarsch erreichten sie das Dorf von Familienangehörigen.
Ich habe unterwegs so viele Tote gesehen, erschossen. Es war so schrecklich anzusehen und es stank wahnsinnig nach toten Körpern.
Er hatte gerade sein Studium der feinen Künste beendet, als sich sein Leben von jetzt auf gleich um 180 Grad drehte.
Sie haben uns immer wieder gesagt, dass wir bald Anker treffen. Aber ich hatte keine Ahnung, wer oder was Anker sein sollte.
Andere Rote Khmer kamen und sagten, geht weiter, dann werdet ihr den König treffen. Es sind nur noch 3 Kilometer von hier. Eine Lüge. Er und seine Familie waren nach tagelangen Fußmärschen erschöpft, körperlich und mental. Sie waren dem Regime als Stadtmenschen grundsätzlich verdächtig. Seinen Eltern gehörte ein Fahrradgeschäft. Sein Onkel war Teil der Oberschicht, mit Nähe zur alten Regierung unter General Lon Nol.
Wir hatten Angst, als wir hörten, dass mein Onkel und ich auf der Liste derjenigen stehen, die verhaftet und umgebracht werden sollen.
Sie entschieden sich daher, das Dorf der Familie zu verlassen, da es zu gefährlich für sie wurde. Am nächsten Ort wurden sie getrennt, ein typisches Vorgehen der Roten Khmer. Sie rissen Familien auseinander, um die Einzelnen leichter kontrollieren zu können. Gab es am Anfang noch Reis zu essen, wurde es bald immer weniger. Kai Lien U holt eine kleine Dose Kondensmilch aus der Küche und hält sie in die Luft. So viel Reis habe es am Ende nur noch gegeben, für 70 Personen. Er wurde immer dünner, fühlte sich schwach, energielos. Dennoch musste er jeden Tag von früh bis spät Bambus schneiden. Um 6 Uhr morgens wurden er und die anderen mit einer Trillerpfeife geweckt. Ohne Frühstück ging es an die Arbeit. Irgendwann war er so hungrig, dass er anfing, Gräser, Algen und Pflanzen zu essen.
Eines Tages war mein Vater so hungrig, dass er zur Küche lief. Aber es gab nichts. Er fiel hin vor Schwäche und starb. Er war verhungert.
Das Martyrium dauerte bis Januar 1979. Die berühmt-berüchtigten 3 Jahre, 8 Monate und 20 Tage. Dann marschierten die Vietnamesen ein. Doch auch dann waren Kai Lien U und seine Familie nicht sicher. Die Vietnamesen hielten die Arbeiter für Rote Khmer, schossen auf sie, viele starben. Er hatte Glück, war einer der wenigen, die überlebten, indem er sich totstellte.
We do the interview in Khmer, right? Or are you also...
Das Schreckensregime der Roten Khmer hat nicht nur psychologische Folgen, die bis heute spürbar sind, sondern auch ökonomische.
Ohne die Roten Khmer hätten wir uns viel besser entwickelt, ständen heute wirtschaftlich besser da.
So Historiker Pein Pongrasi. Vielleicht so wie ihre südostasiatischen Nachbarn, Thailand oder Malaysia. Kambodschas Pro-Kopf-Einkommen liegt heute bei knapp $3.000 pro Jahr, während die Nachbarstaaten auf ein Vielfaches kommen. Die Roten Khmer forcierten eine kollektive Landwirtschaft mit dem Ziel, die Reisproduktion zu steigern. Pol Pot propagierte einen Ertrag von 3 Tonnen Reis pro Hektar. Doch ohne moderne Hilfsmittel war dies völlig unrealistisch. Stattdessen stagnierte der Reisertrag bei etwa 1 Tonne pro Hektar, ähnlich niedrig wie zuvor, und das Land rutschte in eine schwere Hungersnot. Der Ökonom Khin Pier war während der Zeit der Roten Khmer noch ein Kind, fast 10 Jahre alt. Ihn erschüttert, in welch kurzer Zeit die Kommunisten die Wirtschaft damals abgeschottet und umgebaut haben.
Ich kann sagen, dass wirtschaftlich alles komplett zerstört wurde. Wir wurden in ein sehr altes agrarwirtschaftliches System umgewandelt. Wir hatten keinen Markt, keine Industrie, keinen Handel, keine Produktion, keinen Tourismus. Alles wurde komplett zerstört.
Auch nach der Besetzung durch die Vietnamesen 1979 erholte sich das Land nur langsam.
Wir waren isoliert, wirtschaftlich, diplomatisch und politisch. Wir mussten das Land von Null wieder aufbauen, eigentlich unter Null, weil die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur komplett zerstört war.
Ein weiteres Problem war die Teilung des Landes. Ein kleiner Teil Kambodschas an der Grenze zu Thailand wurde noch 19 Jahre von Pol Pot und den Roten Khmer in einem Guerillakampf kontrolliert. Der Rest Kambodschas wurde nach dem Einmarsch der Vietnamesen durch eine neue Regierung unter Premierminister Hun Sen kontrolliert, unterstützt von Vietnam. Hun Sen war einst selbst Mitglied der Roten Khmer, aber 1977 nach Vietnam übergelaufen. Er war fast 4 Jahrzehnte an der Macht, bis er sein Amt 2023 an seinen Sohn übergab.
Ich kann sagen, dass Kambodscha nach den Wahlen von 1993 versucht hat, sich zu integrieren. Wir sind ASEAN beigetreten, der WTO und anderen regionalen und globalen Organisationen. Wir haben unterstützt bei Friedensoperationen und humanitären Aktivitäten. Und wir haben versucht, unsere Wirtschaft breiter aufzustellen, auch wenn die Landwirtschaft ein wichtiger Sektor für unsere Wirtschaft geblieben ist. Aber wir versuchen, den Tourismus anzukurbeln und Direktinvestitionen aus anderen Ländern anzuziehen, einschließlich den großen Mächten wie China, den USA, der EU, Indien, Südkorea, Japan und so weiter.
Die Gräueltaten der Roten Khmer haben auch die Demografie der Gesellschaft verändert, schildert der Historiker Peng Pong Rasi. Wer auch nur den Anschein machte, lesen zu können, war in Gefahr.
If we wore glasses,
wenn wir Brillen getragen haben, wenn wir einen Stift in unserer Hemdtasche stecken hatten, wie ich jetzt gerade, dann galten wir als gebildet, belesen, intellektuell. Damit warst du ein Ziel, umgebracht zu werden.
Eliminated.
Danach dauerte es lange, bis Bildung wieder möglich wurde. Schulen öffneten in den 80ern und stuften die Schüler mit einfachen Tests in Klassen ein. So kam es, dass 10-Jährige zum ersten Mal zur Schule gingen. Studierende und Regierungsmitarbeiter wurden in befreundete sozialistische Länder wie die DDR geschickt, um dort zu lernen.
So haben wir unser Humankapital nach der Befreiung Schritt für Schritt wieder aufgebaut.
Sonst lief Bildung so. Wer etwas wusste, brachte es jemand anderem bei, der weniger wusste, erklärt die Hochschullehrerin Sai Putti. Sie unterrichtet an der privaten Panyassas-Universität Geschlechterstudien und Menschenrechte.
Wenn ich zum Beispiel lesen kann, dann bringe ich das jemandem bei, der nicht lesen kann. Das war der Anfang. Bildung wieder aufzubauen ist nicht einfach, es dauert lange. Und ich würde sagen, es ist auch ein Grund, warum Kambodschas Studierende bis heute ungern lesen.
Die Regierung und internationale Partner haben in den letzten Jahrzehnten viel investiert, um Schulen wieder aufzubauen und Lehrer auszubilden. Die Analphabetenrate ist im Vergleich zu den 1980ern stark gesunken und die Einschulungsraten sind gestiegen. Dennoch liegt die Analphabetenrate in Kambodscha bei mehr als 20% und ist damit deutlich höher als in den Nachbarländern. Hochschullehrerin Sai Putti ist es wichtig, ihren Studierenden viel Wissen über die Zeit der Roten Khmer mitzugeben. Sie selbst hat darüber noch nichts in der Schule gelernt, sondern nur von ihren Eltern, die unter den Roten Khmer gezwungen wurden zu heiraten, um Nachwuchs zu zeugen. Dabei waren sie Cousin und Cousine. Damals keine Seltenheit. Ihre Mutter ermahnt sie bis heute, nicht politisch aktiv zu sein.
My mom said, oh, don't talk too much. You are too straight.
Sie sagt, rede nicht so viel, du bist zu direkt. Es ist eine soziale Norm entstanden, dass von dir erwartet wird, dass du nicht die Wahrheit sagst. Das ist tief verwurzelt, bis heute. Weil wenn du laut bist, die Wahrheit sagst, dann passiert dir etwas.
Zu schweigen und bloß nicht aufzufallen, das war die Überlebensstrategie unter Pol Pot. Und die ist auch heute noch weit verbreitet unter der aktuellen Regierung, die ebenfalls keine Kritik akzeptiert. Die meisten Kambodschaner wollen lieber nichts mit Politik zu tun haben, kennen Fälle, in denen Kritiker spurlos verschwunden sind. Hochschullehrerin Sai Putti ist trotzdem laut und kritisiert. Sie will, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.
Ich ermuntere meine Schüler, schaut euch Filme bei YouTube an, versteht, was damals passiert ist. Das ist keine Lüge, das ist wirklich passiert.
Die juristische Aufarbeitung der Schreckensherrschaft kam erst spät in Gang. Im Jahr 2006 nahm der ECCC seine Arbeit auf, ein außerordentliches Kammergericht an den Gerichten von Kambodscha. Im Alltag wird es das Rote Khmer-Tribunal genannt. Es sollte die von den Roten Khmer begangenen Verbrechen untersuchen und die Täter verurteilen. Vorbild waren der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag, wo Verbrechen aus der Zeit des Jugoslawienkriegs verfolgt wurden. Oder der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda, wo ebenfalls ein Völkermord strafrechtlich aufgearbeitet wurde.
Because after all, you're not just a criminal court. You're also recording the history of what happened in democratic Kampuchea.
Angeklagt wurden 5 Personen. Der Leiter des Foltergefängnisses S21, der Stellvertreter von Pol Pot, auch genannt Bruder Nummer 2, der damalige Staatschef, der Außenminister der Roten Khmer und seine Ehefrau. Die ersten drei wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermords und Kriegsverbrechen. Der damalige Außenminister starb, bevor das Verfahren abgeschlossen war. Seine Frau wurde wegen ihrer Demenz für verhandlungsunfähig erklärt. Auch Pol Pot starb, bevor er vor Gericht gestellt werden konnte, im Jahr 1998. Chang Yuk, der Geschäftsführer des Dokumentationszentrums DC Chem, hat die Gründung des Gerichtshofs von Anfang an begleitet. Sein Ziel: Gerechtigkeit, auch wenn er die hohe Erwartung an das Gericht von Anfang an gedämpft habe. Seine Organisation hat dem Gericht mehr als 500.000 Dokumente zur Verfügung gestellt, die sie mühevoll über die Jahre gesammelt haben. Berichte von Zeitzeugen, Fotos, Videos, Beweise für Folter und Mord.
Das ist überwältigend. Wir haben rund 2 Millionen Dokumente. Aber ich habe gesagt, lasst uns mit 500.000 starten. Und dann habe ich erfahren, dass all die internationalen Richter keine internationale Erfahrung haben.
Zudem kritisiert er Fehler bei der Gründung des Gerichtshofs. Am Anfang hätten mehr als 20 Menschen vor Gericht gestellt werden sollen. Doch im Verlauf der langen Diskussion, wann und wie das Tribunal arbeiten soll, verstarben viele Täter. Und das Verfahren wurde gesplittet. In der Hoffnung, nach einer ersten erfolgreichen Runde in die nächste zu gehen. Die Angst in der Bevölkerung und bei der Regierung war groß. Wen würde es treffen? Die kambodschanische Regierung unter Premierminister Hun Sen soll massiven Druck ausgeübt haben, die weiteren Ermittlungen zu beenden. Denn ehemalige Täter wurden damals wieder in die Gesellschaft integriert. Sie haben teils heute noch hohe Regierungsposten inne.
It is over. It's a legacy now. It's finished.
Und wer leidet darunter? Die Überlebenden.
Survivor.
Der Überlebende Kai Lian U ist wie viele Überlebende mit dem Ergebnis des Tribunals nicht zufrieden. 3 Verurteilungen brächten keine Gerechtigkeit für 2 Millionen Tote.
Es waren so viele Menschen an den Ermordungen beteiligt. Warum sind so wenige angeklagt worden? Warum gibt es nicht mehr Anhörungen?
Einige Überlebende hätten auch Rachegedanken, sagt Psychologe Poik Panya.
Manche wollen die ehemaligen Anführer der Roten Khmer so leiden sehen, wie sie gelitten haben.
Er war an einigen Tagen der Gerichtsverhandlung anwesend. Unter anderem, als der ehemalige Staatschef des demokratischen Kampuchea, Khieu Samphan, vor Gericht weiter seine Unschuld beteuerte und alle Taten abstritt.
Sie wollten ihn in kleine Stücke hacken. Sie wollten, dass er so leidet, wie sie gelitten haben. Aber nur, weil er alles abstritt, weil er sich nicht bei den Kambodschanern entschuldigen wollte.
Anders der Chef des Foltergefängnisses, genannt Duc. Er räumte seine Taten ein und entschuldigte sich während des Prozesses.
An die Opfer von S21 und ihre Familien. Ich bin allein für den Verlust von mindestens 12.380 Menschenleben verantwortlich. Diese Menschen mussten vor ihrem Tod großes und lang anhaltendes Leid erdulden und unzählige unmenschliche Bedingungen. Ich möchte mich aufrichtig und demütig bei den verstorbenen Seelen entschuldigen.
Das habe den Opfern auch psychologisch geholfen. Es sei damals wichtig gewesen, eine Balance zu finden zwischen dem Wunsch nach Gerechtigkeit und Versöhnung, sagt Psychologe Poik Panya.
Darum haben sie nur die führenden Köpfe der Roten Khmer vor Gericht gestellt und nicht die vielen niedrigrangigen Mitglieder der Roten Khmer.
Der Gewinn des Tribunals liegt also wohl weniger in der Zahl der Verurteilungen als in der Dokumentation der Verbrechen und der offiziellen Anerkennung des Leids der Opfer. Am 1. März 2025 hat der König ein neues Gesetz unterzeichnet. Wer die Taten der Roten Khmer leugnet, verharmlost oder bestreitet, kann mit bis zu 5 Jahren Gefängnis oder einem Bußgeld bis zu 125.000 US-Dollar bestraft werden. Dieses Gesetz wird in Kambodscha sehr unterschiedlich wahrgenommen. Positiv nehmen viele wahr, dass Berichte über die Vergangenheit nicht mehr als Lügen diffamiert werden können. Aber verbindlichen Unterricht an Schulen zum Pol Pot-Regime gibt es bis heute nicht. Und der Überlebende Kai Lian U sieht das neue Gesetz kritisch. Es diene dazu, die politische Macht der Regierung zu sichern.
Das neue Gesetz ist nicht gut, weil es die erlassen haben, die damals wie heute an der Macht sind. Dann kann es nur für sie gut sein.
Auch Akademiker befürchten, dass mit dem neuen Gesetz die weitere Aufarbeitung der Vergangenheit eingeschränkt wird und das Narrativ der Regierung beibehalten werden soll. Das Gesetz könne leicht als politisches Instrument genutzt werden, Gegner und kritische Historiker zum Schweigen zu bringen.